Wir sind im zweiten Buch Mose, im Kapitel 22. Wir sind bis Vers 19 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 20 weiter. Wir lesen ja Vers für Vers durch die Bibel und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. 2. Mose 22 ab Vers 20. In der Apostelgeschichte 11 lesen wir, wie Nachfolger von Jesus in der heidnischen Stadt Antiochien die gute Nachricht von Jesus verkündigt haben. Und viele Menschen, viele Heiden haben sich bekehrt und wurden dann von Paulus und Barnabas gelehrt. Und dann lesen wir dort, es geschah dort, dass die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen genannt wurden. Und das Wort Christ bedeutet so viel wie kleiner Christus. Diese Heiden haben die Jünger von Jesus gesehen und haben gesagt, hey, das sind so kleine Jesuse, kleine Christusse, die sind wie Jesus. Nicht, weil sie ein Kreuz getragen haben, nicht, weil sie einen Fisch auf dem Auto hatten, diese ganzen christlichen Symbole gab es damals noch nicht, sondern weil der Heilige Geist die Nachfolger Jesu verändert hatte und sie Christus ähnlich geworden sind. Und wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, wenn wir in Gottes Wort Jesus, seine Herrlichkeit anschauen, Gemeinschaft mit ihm haben, dann werden wir verwandelt von dem Heiligen Geist in sein Bild. Und in Matthäus 5, in der Bergpredigt, hat Jesus gesagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und so sind wir Zeugen in unserer heidnischen Welt mit ganz anderen Wertmaßstäben, als wir sie hier in der Bibel finden, mit ganz anderem Denken, mit ganz anderem Handeln unter Menschen, die Jesus noch nicht kennen, indem wir heilig sind, anders sind, Jesus ähnlich sind. Frage, sehen die Menschen das in uns? Würden die uns den Namen Christen geben, wenn sie von sich aus einen neuen Namen für uns erfinden könnten? Oder wie würden sie uns nennen? Würden sie uns vielleicht Egoisten nennen oder Materialisten oder Chapelisten oder Religiösisten oder Heuchelisten oder Kritizisten oder Selbstgerechtisten? Die Frage ist, was zeichnet uns aus? Was ist das Bild, das unser Leben ausstrahlt? Ist es Jesus? Ist es die Liebe Jesu? Heute wird der Name Christ ja sehr inflationär verwendet. Wenn du auf die Straße gehst, die Leute fragst, bist du Christ? Sagen ganz viele, ja, ich bin Christ, obwohl sie mit Jesus gar nicht wirklich was am Hut haben. Ja, ich bin Christ, ich bin getauft als Baby, ich wurde mal verheiratet in der Kirche und war auch schon mal bei einem Begräbnis in der Kirche, also ich bin kein Moslem, ich bin kein Buddhist, also ja klar, ich bin Christ. Wir leben ja im christlichen Abendland. Aber das war nicht die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Christ. Und manchmal hat der Name Christ sogar so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, schlechten Ruf. Unter unseren Freunden im Nahen Osten zum Beispiel. Die denken zum Beispiel zum ersten Mal, dass alle Menschen im Westen Christen sind. Also Christen sind die, die die Seifenopern produzieren und die Pornos produzieren und perverse Songs schreiben, die dann auf MTV laufen und die Frauen halbnackt rumlaufen lassen und die mit jedem Beliebigen ins Bett gehen und die ihre Kinder abtreiben und die Ehe nicht schätzen, die keine moralischen Wertstäbe haben. Das sind die Christen in ihren Augen. Hat eher einen schlechten Ruf. Wir müssen also den Unterschied lernen zwischen Namenschristen und wirklichen Nachfolgern von Jesus. Deswegen sage ich ihnen meistens nicht, ich bin Christ, sondern ich bin Nachfolger von Jesus. Ich Weit ist, dass viele Taufscheinchristen mit Jesus gar nicht wirklich viel am Hut haben und nicht an ihn glauben. Und dann gibt es natürlich die religiösen Christen, die versuchen, gute Menschen zu sein. In der Pfarre, in der ich aufgewachsen bin, in der katholischen Pfarre, habe ich nie das Evangelium gehört, aber die Botschaft, die jeden Sonntag gepredigt wurde, war, sei ein guter Mensch. Und das habe ich mehr oder weniger versucht, guter Mensch zu sein, ohne Jesus, aus eigener Kraft. Und das ist natürlich sehr frustrierend, denn ihr wisst, von Natur aus sind wir nicht gut, wir Menschen. Das wächst natürlich aus unserem Leben und aus eigener Anstrengung, aus eigener Energie, ohne der Hilfe des Heiligen Geistes, ohne seiner Zurüstung, gelingt uns das nur sehr, sehr begrenzt, selbst wenn wir wollen. Aber trotzdem war ich sehr selbstgerecht, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin ja immer noch besser als meine Schulkollegen. Aber das hinterlässt auch nicht das richtige Bild für Christsein. Seht ihr, Christsein, Christentum ist nicht ein Nachahmen von Jesus aus eigener Kraft. Christsein ist ein Bewohntsein von Jesus selbst, ein Verändertwerden durch den Heiligen Geist in der Beziehung mit Jesus. Dass ich mich ihm zur Verfügung stelle, dass Jesus sein Leben durch mich leben kann. Selbe Leben, was er vor 2000 Jahren durch seinen Leib damals gelebt hat, möchte er heute durch uns leben. Wir sind der Leib Christi. Und die Frucht davon werden wirklich gute Taten sein. Nicht so gefakte Plastikfrüchte, sondern die wahre Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Und das ist wichtig. Gott sagt uns nicht nur, wie wir leben sollen, sondern er befähigt uns auch, es zu tun. Er verändert unsere Herzen. Er verändert uns, dass wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben, hoffentlich immer mehr. Und Jesus sagt uns, die Erfüllung des Gesetzes ist es. Also wenn wir jetzt gerade hier das Gesetz von Israel studieren, ist es kein Aufruf zur Selbstgerechtigkeit, sondern wir sehen hier ganz viele konkrete Beispiele, was es heißt, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Jesus hat es ja so zusammengefasst, das ganze Gesetz hängt an dem Ganzen, Gott lieben, die Menschen lieben. Und wir sehen hier, wie das in vielen praktischen, konkreten Situationen aussieht. Aber die richtige Reaktion ist nicht, dass wir es irgendwie so als gesetzlichen Regelkatalog nehmen, sondern dass wir damit zu Jesus laufen und sagen, Herr, wirk du das in mir und wirk du das durch mich. Ich gebe dir meinen Willen, Herr, ich will deinen Willen tun, aber ich vertraue dabei nicht auf mich selbst, sondern ich vertraue dabei auf dich. Gib mir dein Herz für die Menschen, gib mir deine Kraft zu lieben. Ich habe es nicht in mir. Ich bin abhängig von dir. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber in Philipper 4, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Also das ist der Schlüssel für unseren Erfolg sozusagen, wie wir Jesus ähnlich werden können. Also mit dem im Hinterkopf jetzt, glaube ich, haben wir hier ein paar sehr schöne, konkrete Beispiele, wie wir in verschiedenen Bereichen sehr praktisch kleine Christusse sein können. Und was in unserem Herzen abgeht, das wird ja ganz besonders sichtbar, wenn wir in einer gewissen Machtposition sind, wenn wir in einer vorteilhaften Position sind, unserem Nächsten gegenüber. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Sau auszulassen, unseren eigenen Vorteil zu suchen, uns zu erheben, andere zu benachteiligen, wenn wir es mit Schwächeren zu tun haben. Und darum geht es erstmal in unserem Abschnitt hier. Das kann eine Position sein, ich Chef, du nix. Kann sein, dass ich jemanden intellektuell überlegen bin, vielleicht der Schulkollege mit Lernproblemen oder der ungebildete Arbeitskollege. dass ich jemanden sozial überlegen bin, von meinem Einkommen, dass ich bessere Beziehungen habe, dass ich begabter bin, dass ich mehr Kohle habe, dass ich schneller bin bei der Arbeit als andere, was immer es ist. Auf jeden Fall habe ich bessere Möglichkeiten. Und wir werden hier so ein paar Beispiele dafür sehen. Und das erste ist gleich sehr aktuell im Vers 20. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren über 1 Million Flüchtlinge, die in unser Land gekommen sind, als unsere Gäste. Das sind Menschen, die oft alles verloren haben, die die Sprache hier nicht sprechen oder noch nicht sehr gut, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, die nicht vertraut sind mit dem, wie die Dinge hier in Deutschland laufen, deren Ausbildung vielleicht nicht anerkannt wird und so weiter. Versetzt euch erstmal in ihre Lage. Das ist erstmal eine sehr schwache Position. Und wir merken das jetzt gerade beim Wohnungssuchen und beim Jobsuchen mit ihnen. Sind oft die ganz letzten auf der Liste. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sie auszunutzen, oder gibt es viele Möglichkeiten. Also wenn wir das ganz Krasse sehen wollen, Menschen, die Fremde anpöbeln, weil sie sich größer oder stärker oder überlegen fühlen, um irgendwie ihren eigenen Selbstwert zu heben. Vielleicht lustig machen in der Schule über andere. Dass so ein Ausländer schwarz für dich arbeiten lässt um einen Hungerlohn, weil der sich schlecht wehren kann, dass du eine höhere Miete verlangst, ihm dein kaputtes Auto andrehst, können dann viele Dinge denken. Können sich nicht so gut wehren, sind Schwächere. Und ihr wisst, unter den Tieren wird auf die Schwächeren oft eingehackt. Die Schwachen werden von den Starken gefressen, aber bei uns soll das nicht so sein. Der Herr sagt im Vers 20, den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ihr wisst, wie sich das anfühlt, aus eigener Erfahrung. Ihr seid schlecht behandelt worden in Ägypten, ihr seid misshandelt worden, versklavt worden. Das ist das erste Beispiel. Das zweite sehen wir im Vers 21. Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Also schutzlose Menschen, ein Stück weit wehrlose Menschen. Menschen hier ohne einen männlichen Beschützer, ohne einen Ehemann, ohne einen Vater. Und das waren damals in der damaligen Gesellschaft auch sozial die Schwächsten. Es war sehr schwer, sich selbst zu ernähren. Und ihr wisst, wie sehr Frauen und Kinder ausgenutzt werden in der Welt. Wir lesen von Missbrauchsskandalen in Kinderheimen, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Menschenhandel, Kindersoldaten, all diese furchtbaren Dinge. Und vielleicht kriegt ihr auch mit, wie manche Chefs mit ihren weiblichen Untergebenen umgehen. Es reicht von dumm anmachen bis zu Gefälligkeiten fordern. Oder wie selbst Präsidenten oder Währungsfondspräsidenten oder Filmemacher oder Medienmogule mit Frauen umgehen. Ich möchte heute keine Namen nennen, aber ihr hört die Nachrichten, ihr seht die Nachrichten. Glauben können sich alles erlauben, weil sie mächtig sind. Sie drüber stehen irgendwie. Gott wird sagen, denkt da nicht mal dran. Gott hat ein besonderes Herz für die Schwachen. Sie haben einen besonderen Beschützer. Seht hier im Vers 22, falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien, ihr Geschrei gewiss erhören. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Und genau das ist passiert in der Geschichte Israels. Wir haben Dienstagabend gerade den Propheten Micha durchgenommen. Und Micha klagt es besonders an. Die Herrschenden, die Obersten, weil sie die Schwächeren misshandelt haben. Das war ein Hauptgrund für Gottes Gericht der babylonischen Gefangenschaft, dass er die Babylonier gebraucht hat, um Jerusalem und den Tempel zu zerstören. Sie hatten keine Barmherzigkeit für die Schwachen. Und Gott ist ein Anwalt der Schwachen. Er hat ein besonderes Herz für die Benachteiligten. Er liebt Gerechtigkeit, er hasst Ungerechtigkeit, weil er die Menschen liebt. Dritte Beispiel, Vers 24. Dritte Beispiel sind die Armen. Und die sind oft deckungsgleich mit den obigen Gruppen, die wir vorhin genannt haben. Und ist auch heute noch so. Werden auch oft ausgenutzt, weil sie sich schlechter wehren können. Besonders kranke religiöse Spielart sind manche Prediger von dem sogenannten Wohlstandsevangelium, die sich bereichern auf Kosten von anderen, die selbst in Luxusvillen leben und mit Luxuskarossen rumfahren und Privatjet herumchatten und dann irgendwo nach Afrika gehen zu den ganz Armen und bewusst arme Leute ansprechen und sagen, hey, wenn ihr so reich werden wollt wie wir, dann müsst ihr uns geben. Alles von dem, was du mir gibst, da wird Gott dir zehnfach zurückgeben. Ja, wenn sie das wirklich glauben würden, würden sie mir geben, damit sie zehnfach zurückbekommen. Aber es ist total krank. Sie beuten die Ärmsten mit dem falschen Evangelium aus, um sich selbst zu bereichern. Und ich möchte nicht in ihren Schuhen sein, wenn sie mal vor Gott stehen werden. Gott, sie wird sie richten dafür. Seht hier Vers 24, falls du einem aus meinem Volk, dem Elenden bei dir Geld leihst, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger, nicht wie ein Kreditgeber. Ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen, also kein Kreditgeber, sondern gib ihm ein zinsloses Darlehen. Borg ihm dein Geld einfach um was Gutes zu tun. Was ist die Frage, die wir leider allzu oft in solchen Situationen haben? Einer, der bedürftig ist, schnurrt mich an um Geld. Wann kannst du mir es wiedergeben? Was habe ich davon? Was bringt mir das? Die Antwort ist, schätze im Himmel. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ich meine, rein irdisch, rein materiell betrachtet, bringt mir das gar nichts. Das ist kein gutes Geschäft, jemandem Geld herzuborgen, wenn ich nichts dafür zurückbekomme. Unter Umständen habe ich sogar ein Risiko, das zu verlieren, ist ein Glaubensschritt. Aber Jesus lädt uns ein, unser Denken zu erneuern, anders zu denken, als die Welt denkt. Also unser natürliches, egoistisches Ich denkt, mit einer Reich-Gottes-Perspektive zu denken. Nämlich, wie kann ich dem Vater im Himmel Ehre bringen in der Situation? Wie kann ich Jesus repräsentieren? Wie kann ich ein Christ sein? Wie kann ich Licht sein? Wie kann ich den Menschen dienen, die du liebst, Herr? Wie kann ich Menschen auf dich aufmerksam machen? Vers 25, falls du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, willst du es wirklich tun, falls du es wirklich tust, sollst du ihm diesen zurückgeben, ehe die Sonne untergeht, denn er ist seine einzige Decke, seine Umhüllung für seine Haut. Worin soll er sonst liegen? Womit soll er sich sonst zudecken, wenn er schläft? Da pennt er auf der Straße. Wenn er dann zu mir schreit, wird es geschehen, dass ich ihn erhören werde, denn ich bin gnädig. Und sagt, dann werde ich dich für deine Herzenshärte verantwortlich halten. Ich bin gnädig. Also sei barmherzig, so wie Jesus barmherzig ist. Sei bereit, Verlust zu erleiden als Gutes tue, um Jesu willen. Frag nicht, was steht mir zu, was ist mein Recht, sondern frag, was braucht der andere. Ich erinnere mich an ein Konzert in der Chapel in Siegen mit der Glenn Kaiser Band. Glenn Kaiser ist so ein christliches Urgestein in der christlichen Musikszene. Ich mag seine Musik sehr und da bin ich nach Siegen gefahren. Und der Glenn ist auch ein Leiter von einer Jesus People Community in Chicago. Da wohnen so in ein oder zwei Hochhäuser ungefähr 400 Christen zusammen als Lebensgemeinschaft, noch so Hippie-Überbleibsel. Und die teilen ihre Güter, ihr Einkommen miteinander und auch mit den Bedürftigen ihrer Stadt. Also tun ganz viele gute Dinge, füttern täglich hunderte Obdachlose und nehmen sie in ihre Häuser auf, in ihre Wohnungen, haben Frauenhäuser, Dienst an Prostituierten und so weiter. Und der Glenn hat da so ein paar ganz krasse Geschichten erzählt. Und dann gab es zum Abschluss so eine Frage-Antwort-Zeit. Und da hatte ich diese glorreiche Frage, ja, wo zieht er die Grenze mit dem Teilen, mit dem Geben, mit dem Aufnehmen? Werdet ihr nicht manchmal ausgenutzt? Und der Glenn hat geantwortet, so sinngemäß, ja, natürlich werden wir ausgenutzt. Na und? Es gibt keine Grenze. Jesus hat gesagt, es soll 7x70 Mal vergeben, jeden Tag. Und ich habe gemerkt, wow, der Typ tickt ganz anders als ich. Der denkt ganz anders als ich. Der denkt viel Jesus-ähnlicher und das hat mich sehr überführt. Ich weiß nicht, ich und vielleicht noch ein oder zwei andere von uns denken zu viel an sich selbst. Versuchen uns selbst zu beschützen, damit wir nicht übervorteilt werden, damit wir nicht ausgenutzt werden von anderen. Betet für mich. Wie wäre es, wenn wir gar nicht an uns denken würden, sondern nur an die anderen? Denkt, es würde Jesus Ehre bringen? Glenn hat gesagt, ja, wir werden ausgenutzt. Na und? Wo ist das Problem? Warum machst du dir Sorgen darüber? Warum soll uns das abhalten, Gutes zu tun? Wollen wir uns davon aufhalten lassen? Wollen wir unsere Energie verschwenden, um herauszufinden, wer nutzt uns gerade aus und wer nicht? Wozu? Wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns könnten es sich leisten, sich ausnutzen zu lassen, oder? Wo ist das Problem? Hier dieses Beispiel zu borgen, ohne zurückzuerwarten. Zu leihen, ohne Zinsen zu verlangen. Die extra Meile mit Menschen zu gehen. Hey, wir leben alle im Überfluss, wir alle können das. Die Frage ist, wollen wir das? Gott zeigt uns hier eine ganz andere Art zu denken. In diesem Abschnitt über Benachteiligte, über Schwache und ich habe öfter mal mit solchen Leuten zu tun auch. Und ich merke, ich muss mein Denken ändern. Woran denkst du, wenn du einen Schwachen siehst? Bei den Beispielen zu bleiben, ein Ausländer, eine verwundbare Frau, einen Armen, einen Sozialschwachen. Siehst du es als Möglichkeit, dich zu bereichern, irgendwie einen Vorteil zu ziehen? Auszunutzen oder siehst du es als Gelegenheit, ein Beschützer zu sein und ein Befähiger, ein Geber, ein gutes Tuer zu sein, ein Christ zu sein, Jesus ähnlich zu sein. Das mag ganz praktische Glaubensschritte bedeuten. Vielleicht heißt das, dass wir von unserem Prinzip der Gewinnmaximierung abrücken müssen und vielleicht den Ausländer einstellen oder den Langsameren einstellen. Nicht, weil er mir mehr bringt, sondern einfach, um Gutes zu tun. Einfach aus Barmherzigkeit. Einfach aus Gnade. Nicht, weil es so vorteilhaft ist, sondern erstmal einfach, um Gutes zu tun. Vielleicht heißt es, meine Wohnung nicht dem Kreditwürdigsten zu vermieten, sondern dem Bedürftigsten. Oder Menschen zu besuchen, von denen ich nichts zurückkriege, sondern einfach aus Liebe. Einfach um Jesu Liebe weiterzugeben, einfach um ein Zeuge zu sein für Jesus. Vielleicht heißt es, meine schönen, guten Klamotten nicht bei eBay weiter zu verkaufen oder am Flohmarkt, sondern den Bedürftigen weiterzugeben. statt nur den Schrott, das Alte, was nicht mehr verkäuflich ist. Und ich meine, wir haben unglaubliche Dinge bekommen, als wir vor einigen Jahren Klamotten und Zeug für Bedürftige gesammelt haben. Und ich meine, in der Gemeinde von Christen, manche Leute haben die Gelegenheit genutzt, um ihren Schrott in der Gemeinde abzuladen. Und wir haben auch viele schöne Sachen bekommen, aber manche Dinge waren echt peinlich, als wir das durchsortiert haben. Also Unterhosen mit Löchern und Flecken und Ähnlichem. Wow, ist das Jesu Einstellung? Puh. Also Gott fordert uns hier zu einem ganz radikal anderen Denken auf, als wir es aus uns selbst und auch aus unserer Kultur heraus gewohnt sind. Nicht so, wie die meisten denken. Was habe ich davon? Was bringt mir das als Arbeitgeber, Vermieter, Vorgesetzter, als solcher, der sich Freunde aussucht, als jemand, der seine Zeit, der sein Geld investiert? Nicht, was bringt mir das, sondern was hat Jesus davon? Was bringt ihm Ehre? Und Jesus hat ja gesagt, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Du willst Jesus dienen? Willst Jesus anbieten? Willst Jesus persönlich was Gutes tun? Deine Anbetung, deine Wertschätzung erweisen? Hey, das ist deine Gelegenheit. Was ihr einem dieser Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus nimmt das ja persönlich. Freut sich drüber. Er hat auch gesagt, was ihr einem dieser Geringen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Also was wäre das größte Zeugnis? Es mag uns zu echten Glaubensschritten herausfordern, so zu denken. Vielleicht heißt es, dass du dich neben dem Außenseiter in deiner Schulklasse setzt. Selbst wenn das schlecht ist für deinen Ruf. Meisten Klassen haben wir so den Klassendeppen, haben wir in Österreich immer gesagt. Kennt ihr das? Habt ihr in eurer Klasse so einen Klassendeppen gegeben, auf dem alle rumgehackt haben? Also wenn du dich nicht erinnern kannst, vielleicht musst du überlegen, ob du selbst der Depp warst. Aber oft ist es leider so, dass wir so diese Hackordnung haben, wie bei den Tieren auch. Unter Menschen, dass auf den Schwachen eingehackt wird und dass es ausgenutzt wird. Oh, da gibt es einen, der schwächer ist als ich, das ist doch gut für mich, da kann ich mich ein bisschen erhöhen. Und eine Methode ist, dass ich den anderen runterdrücke. Das ist nicht Jesu Weg. Vielleicht kann es bedeuten, dass ich jemanden besuche oder jemanden was borg oder etwas Gutes tut, der mir es vielleicht wahrscheinlich sogar nicht zurückgeben wird oder zurückgeben kann. Vielleicht heißt das, dass ich jemanden einlade zu mir nach Hause, der nicht cool ist. Jesus hat gesagt in Lukas 14, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dann hat er gesagt, wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch deine reichen Nachbarn, wo du was davon hast, wo die Leute sagen, hey, wow, guck mal, die Mercedes parken hier vor seinem Haus, was der für Freunde hat, das muss ein wichtiger Typ sein. Damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde, also nicht aus selbstsüchtigen Motiven, weil du etwas davon hast, dass du andere einladest, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein und glücklich in deiner Seele wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Und es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Gott wird nie unser Schuldner sein. Er wird uns vergelten. Nicht immer unbedingt hier in dieser Welt. Aber wir reden über Schätze im Himmel. Tun wir das, suchen wir Gelegenheiten, Gutes zu tun, bei den Menschen, von denen wir wahrscheinlich nichts zurückbekommen. Das ist Selbstüberwindung, das ist Arbeit erstmal, oder? Lukas 6. Vers 30. Gib jeden, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Da muss ich noch viel lernen. Gütig zu sein gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist eine Herausforderung, das ist ein Glaubensschritt. Und dann heißt es im Vers 36, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihm ähnlich sein, das ist unser Ziel. Und in den nächsten Versen geht es so ähnlich weiter. Also erstmal haben wir hier eine Erweiterung von dem Gebot, du sollst den Namen des Herrn nicht zu nichtigen aussprechen, du sollst keine Götter neben mir haben. Gott sagt, ich will die Nummer eins sein. Und ich finde es interessant, inmitten von diesem Abschnitt über Gutes tun, dass der Herr hier über unsere Gottesbeziehung spricht, dass er das Zentrum sein will in unserem Leben. Und es ist gar nicht so unpassend, denn nur in Gemeinschaft mit ihm können wir so leben und so denken, wie wir gerade gelesen haben. Vers 27, Gott sollst du nicht lästern, ist offensichtlich. Und einem Fürsten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Die Regierung ist von Gott eingesetzt, sie ist Gottes Dienerin, lernen wir im Römerbrief, Kapitel 13 unter anderem. Manchmal ist es schwer, die konkrete Person zu schätzen. Es sind nicht immer unbedingt gottesfürchtige Menschen, die ein Regierungsamt ausüben, aber wir können immer das Amt an sich schätzen. Besser als Anarchie. Gott hat uns Regierung gegeben. Und wir sind aufgefordert, immer für die Regierung zu beten, nicht zu lästern. Wie sprichst du über unsere Regierung? Und Paulus zitiert diesen Vers in Apostelgeschichte 23, als er sich entschuldigt bei dem Hohepriester, der ihn ungerecht schlagen ließ. Und er hat zu ihm gesagt, Gott schlage dich, du Heuchler. Und dann haben die anderen gesagt, redest du so mit dem Hohenpriester? Und da zitiert Paulus diesen Vers und entschuldigt sich. Vers 28, mit der Fülle deines Getreides und dem Ausfluss deiner Kälter sollst du nicht zögern. Den Erstgeborenen unter deinen Söhnen sollst du mir geben. Ebenso sollst du es mit deinem Rind und deinen Schafen halten. 7 Tage mag es bei seiner Mutter bleiben, am 8. Tag sollst du es mir geben. Also die Erstlinge, darum geht's, das Beste gehört dem Herrn. Der Erstgeborene war ihm geweiht. Also der Erstgeborene von den Menschen wurde ausgelöst durch ein Tier. Erinnert die Israeliten an das Passa natürlich, wo Gott ihre Erstgeborenen gerettet hat, weil sie auf das Opferlamm vertraut haben, im Gegensatz zu den Erstgeborenen von Ägypten. Erinnert sie daran, dass Israel der Erstgeborene des Herrn ist. Die Erstgeborenen sollten die Diener am Heiligtum sein. Später hat Gott es durch die Leviten ersetzt. Auch die erstgeborenen Tiere wurden ihm geopfert. Das Erstgeborene spricht von dem Besten. Wir lesen hier auch von den Erstlingen, von den Einnahmen, von dem Verdienst. Also die erste Überweisung, dein Zehnter oder wie immer viel du am Herzen hast, Gott zu geben, das soll das Erste sein, was von deinem Konto abgeht. Und dann natürlich sagt uns Kolosserbrief, Kapitel 3, alles was wir tun, wollen wir als dem Herrn tun. Das heißt, wir wollen ihm immer unser Bestes geben. Wir wollen immer so gut wir es nur können tun. Und das ist nur recht. Er verdient nicht weniger als unser Bestes. Er ist unser Schöpfer. Er ist der Beste, der sich selbst für uns gegeben hat am Kreuz. Und wir reagieren einfach darauf, auf seine Liebe, auf seine Gnade für uns. Vers 30, heilige Menschen sollt ihr mir sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Also wir sollen anders sein als die Welt. Wir sollen Licht sein. Das ist das Thema unseres Abschnitts heute. Heilige Menschen sollt ihr mir sein. So dürft ihr Fleisch, das auf dem Feld zerrissen worden ist, nicht essen. Den Hunden sollt ihr es vorwerfen. Das ist was für ein Fressnapf. Also mir müsste der Herr durch Mose das hier nicht sagen. Ein von einem Löwen angeknabbertes Schaf wäre jetzt kein attraktives Steak für mich. Aber damals war Fleisch etwas sehr Besonderes, etwas sehr Teures. Und offensichtlich war die Versuchung da, wenn man so ein zerrissenes Tier gefunden hat, mal nachzufühlen, ist es noch warm? Kann ich es noch essen? Und dieses Verbot hatte natürlich was mit dem zeremoniellen Gesetz zu tun. Wilde Tiere waren ja unrein und ein zerrissenes Tier ist mit einem Unreinen in Kontakt gekommen. Zerrissenes Tier war auch nicht richtig ausgeblutet. Es war auch den Menschen zum Guten, dieses Gebot. Aas konnte alle möglichen Krankheiten übertragen, also Gott beschützt sein Volk hier auch. Ich denke, die wenigsten von uns haben heute die Versuchung, so ein Tier auf der Autobahn, was überfahren wurde, aufzuklauben und zu braten. Uns geht es viel zu gut dafür. Aber für uns unter dem neuen Bund ist Essen oft ein Bild dafür, für das, was wir in unser Leben, in unser Denken, in unser Herz aufnehmen. Also was du anhörst, was du dir ansiehst, womit du dein Denken füllst. Und das Prinzip für uns heute wäre, füll dein Denken, füll dein Herz nicht mit toten, mit kranken Dingen. Also mit Seifenopern und Porno und Gangster-Rap oder sonstigen Liedern mit nicht allzu gutem Inhalt, mit perversen Filmen, mit brutalen Videospielen, mit gottlosen Philosophien und so weiter. Lad deine Festplatte nicht mit Schrott voll. Epheser 5, Vers 18 sagt uns, der Herr, werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Damit wollen wir unser Denken füllen mit seiner Wahrheit, mit seiner Ermutigung. Ihr wisst, das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung, die uns stark macht innerlich. Die Wahrheit macht uns frei. Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, das erwägt. Darüber denkt nach, damit füllt euer Leben. Denn die Wahrheit ist, womit wir unser Herz, unser Denken füllen, so werden wir letztendlich auch leben. Das wird ganz praktische Auswirkungen haben auf unser Handeln. Wir kommen heute nicht mehr dazu, aber im Kapitel 23 geht es erstmal ähnlich weiter, was Gott seinem Volk sagt, ihr sollt nicht ungerechte Richter sein, ihr sollt nicht bestechlich sein, ihr sollt nicht andere betrügen, sei nett zu deinem Feind, gib dem Armen ab, gönn deinen Angestellten eine Pause, deinem Land, deinen Arbeitern, den Tieren, hol nicht das Letzte aus ihnen raus. Wieder, wir wollen Menschen nicht ausnutzen. Ich habe dem Ganzen den Titel heute gegeben. Gott möchte, dass wir radikal freundliche Menschen sind. Jesus ähnlich. Das ist unsere Hausaufgabe für die nächste Woche und für den Rest unseres Lebens. Ich möchte zum Abschluss gerne aus Römer 12 vorlesen, die ersten beiden Verse, wer mitlesen möchte. Da sagt uns der Herr: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und weil es so schön ist, nochmal aus der Neuen Leben-Übersetzung. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Denn das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es so herausfordernd manchmal ist. Und was du uns heute gesagt hast, Herr, ist herausfordernd, für mich zumindest. Für das, wie ich natürlich bin und natürlich denke. Herr, du forderst uns heraus, unser Denken zu erneuern und radikal anders zu sein. Jesus ähnlich zu sein. Ja, Menschen nutzen uns aus, na und? Wow, Herr, hilf uns so zu denken. Veränder uns. Und Herr, wir wissen, dass wir nicht aus eigener Kraft so leben können. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Rüste uns zu, Vater, damit wir deine Kinder heißen können und dass Menschen es auch wirklich sehen können in unserem Leben. Dass sie uns anschauen und sagen, wow, du bist Christ. Du bist wie Jesus. Herr, wir bitten, dass du in unserem Leben sichtbar wärst. Das ist unser Wunsch. Und Herr, ich weiß,